Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hochschulkiste. Heute haben wir einen besonderen Gast, Tom Schwalm. Tom studiert internationales Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Hochschule Augsburg und hat gerade ein spannendes Abenteuer hinter sich. Nach seinem Auslandssemester in Madrid ist er nicht einfach zurück nach München geflogen, er ist die Strecke mit dem Fahrrad gefahren. Dank des Erasmus Green Travel Programms hat er 1595 Kilometer in 10 Tagen zurückgelegt. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist, um uns von seiner Reise zu erzählen. In diesem Sinne viel Spaß mit der Hochschulkiste. Hallo Tom, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast mit uns aufzunehmen. Ich freue mich sehr über deine Anwesenheit. Und bevor wir tiefer in deine Erfahrungen eintauchen, lass uns mit einer kurzen Vorstellung beginnen. Könntest du dich unseren Zuhörern kurz vorstellen?
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Mhm. Das mache ich sehr gerne. Ich bin, wie du schon gesagt hast, der Tom. Ich bin jetzt 24 und komme aus München und genau studiere an der Hochschule Wirtschaftsingenieurwesen. Und ja, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und unter anderem fahre ich in meiner Freizeit gern Fahrrad, auch längere Strecken.
Also danke für die kurze Vorstellung. Lass uns zunächst über dein Auslandssemester sprechen. Warum hast du dich für ein Auslandssemester in Spanien entschieden und wie hat es deine Erwartungen erfüllt?
Also ich hatte schon in der Schule Spanisch und auch aus diversen Urlauben Berührungspunkte mit Spanien und dann an der Uni auch Spanisch. Deswegen wollte ich das fortführen und wollte in Europa bleiben aus dem einfachen Grund, dass ich zu faul war, mich um Stipendien außerhalb Europas zu kümmern und mit Erasmus innerhalb Europas ist es ja relativ leicht. Genau, deswegen habe ich mich für Spanien entschieden, um wirklich eine Sprache gut zu lernen und das war da ein richtiger Schritt, ein Schritt in die richtige Richtung. Und meine Erwartungen hat es definitiv erfüllt, gerade die Leute, die man kennenlernt und mal länger im Ausland zu leben, da lernt man ein Land oder eine Stadt ganz anders kennen, wie wenn man dort nur im Urlaub ist.
Okay, es klingt, als ob du wirklich das Beste aus deinem Aufenthalt gemacht hast. Spanien ist tatsächlich ein wunderschönes Land. Nun zum Bildungssystem. Welche Unterschiede hast du im Bildungssystem zwischen Madrid und Deutschland festgelegt?
Also bei mir an der Uni, das war eine sehr kleine Fakultät. Ich weiß nicht, ob es bei allen Unis so ist, aber es war anders strukturiert. Wir hatten viel mehr kleinere Gruppen und an sich die Stimmung war viel familiärer. Also der Prof wurde teilweise umarmt und eigentlich in der Regel mit Vornamen angeredet. Und bei mir war es auch ein recht hohes Niveau. Ich habe zwei Kurse auch auf Spanisch gehabt. Da bin ich nicht wirklich mitgekommen. Und man hat auch pro Semester mehrere Klausuren. Das ist auch anders als hier. Genau. Und die Spanier sind zwar an sich nett, sind nett, aber an der Uni zumindest war es schwer, viel mit anderen Studenten zu tun zu haben. Da hatte ich eher mit anderen Erasmus-Studenten viel zu tun, genau.
Okay, kommen wir zur Kultur. Was waren die größten kulturellen Unterschiede, die dir in Spanien aufgefallen sind?
Ja, also wie gesagt, ich habe so empfunden, dass die Spanier und Spanierinnen zwar recht offene Leute sind, aber trotzdem gerne in ihren Gruppen bleiben. Außerhalb von der Uni habe ich trotzdem recht schnell Anschluss gefunden. Also ich habe so ein Sprach-Tandem-Programm gefunden. Deswegen hatte ich da Kontakt mit Spaniern. Und ja, allgemein, ich glaube, wie man es kennt, also die Leute sind ja offener und das Leben findet zu großen Teilen auf der Straße statt. Also trotz, dass es eine Großstadt ist, bei mir im Viertel kannte man sich irgendwie gegenseitig. Also ich kannte mein Friseur und habe den immer auf der Straße gegrüßt und die Bar, die nebenan war, mit denen immer ein kurzes Pläuschchen gehalten. Und wie gesagt, also Madrid, Riesenstadt, aber innerhalb den Stadtvierteln Es ist eigentlich wie ein kleines Dorf und man hat so das Gefühl, die Leute gehen auch irgendwie einen Ticken liebevoller vielleicht miteinander um, gerade so mit den Senioren auch, als es vielleicht hier der Fall ist. Man gibt irgendwie ein bisschen mehr aufeinander Acht, habe ich das Gefühl. Und ja, ansonsten gibt es noch immer Straßenfeste, es ist eigentlich immer was los, obwohl eigentlich Alkohol offiziell verboten ist auf der Straße, gibt es eigentlich immer irgendeinen Anlass zu feiern dort, ja.
Also das hört sich nach einer sehr lebendigen und einladenden Kultur an. Es muss toll gewesen sein, diese Offenheit und Lebensfreude zu erleben, aber auch Freundschaften und Netzwerke sind sehr wichtig. Welche neuen Freundschaften oder Netzwerke hast du während deines Aufenthalts in Madrid geknüpft?
Also ich glaube, wenn man Erasmus macht, dann ist es eigentlich in der Regel so, dass man sich in dieser Erasmus-Bubble aufhält und was auf der einen Seite cool ist, man lernt viele internationale Leute kennen aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Auf der anderen Seite möchte man natürlich das Land kennenlernen, in dem man sich befindet und dann ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man einheimische Leute kennenlernt. Also ich glaube, ich habe versucht, mich aktiv von anderen Deutschen fernzuhalten, um eben mal was Neues kennenzulernen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Bei uns war es so, man hat ganz viele Einführungsveranstaltungen von teilweise auch so kommerziellen Erasmus-Anbietern. Da habe ich ein paar mitgenommen, aber die spielen teilweise auch mit der FOMO, die man da am Anfang hat. Also einem wird weisgemacht, dass man jedes Event mitnehmen muss, sonst verpasst man die geilsten Partys des Semesters. Aber ja, also ich habe da am Anfang ein paar mitgenommen und habe dann da auch Freunde gefunden und Freundschaften geknüpft. Aber auch außerhalb der Uni gibt es oder gab es bei mir viele, viele Sachen, wo ich Leute gerne lernen konnte. Also ich habe mir auf Instagram so eine Laufgruppe gesucht. Dann, wie gesagt, das Sprachtandem-Programm, wo ich auch Spanierinnen und Spanier kennengelernt habe. Und Fußball gespielt habe ich auch noch. Und durch meine Mitbewohner habe ich überall Leute kennengelernt, wo teilweise, also viele davon waren dann auch flüchtige Freundschaften, in Anführungszeichen, aber teilweise auch noch Kontakt heute mit den Leuten.
Großartig. Also zu deinem Lieblingsort in Madrid. Was war dein Lieblingsort oder Aktivität in Madrid während deines Aufenthalts?
Also ich habe nahe eines Parks gewohnt, der Retiro, und da war ich oft laufen, eben mit der Laufgruppe vor allem. Oder habe auch mal mit Freunden dort was getrunken oder ein Picknick gemacht. Deswegen, da habe ich mich viel aufgehalten. Und allgemein, also bei mir das Viertel, das war ziemlich cool. Und da einfach durchs Viertel streifen und in Bars und Cafés gehen, ein bisschen was essen und Vermut ist in Madrid sehr berühmt, Vermut trinken. Das war eigentlich so meine Lieblingsbeschäftigung.
Der Bar Criterio ist wirklich ein wunderbarer Ort. Lass uns nun über deine Entscheidungen und Planung der Fahrradreise sprechen. Wie bist du auf die Idee gekommen, deine Rückreise nach München mit dem Fahrrad zu machen?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich habe schon ein paar Radreisen gemacht. Ich bin zum Beispiel von Köln mal nach München geradelt oder von München ganz klassisch, was viele machen, an den Gardasee. Und ich weiß nur, dass dieser Plan, eben eine längere Reise mit dem Fahrrad zu machen, in meinem Kopf irgendwo herumschwirrte. Aber ja, also an den Moment, wo ich mich dazu entschlossen habe, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Dass es eine umweltfreundliche Reisealternative ist, vorausgesetzt man hat genug Zeit, das war auch ein Faktor. Und was ich auch irgendwie cool fand, nach diesem halben Jahr voller neuer Eindrücke und eigentlich ist in der Regel immer was los, mal so eine Zeit für sich zu haben, so wo man abschalten kann, Ruhe hat, sich nur auf die einfachsten Dinge im Leben konzentriert. Genau, und ich glaube, das ist so zusammengekommen und dann habe ich mich dazu entschieden.
Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, die Rückreise wirklich zu einem besonderen Erlebnis zu machen und gleichzeitig die etwas für die Umwelt zu tun. Kommen wir zu den Vorbereitungen. Welche Vorbereitungen hast du für die Reise getroffen, sowohl logistisch als auch körperlich?
Davor möchte ich noch kurz anmerken, das fällt mir gerade ein, um Klarheit zu schaffen. Also ich habe das Auslandssemester in Madrid gemacht, aber bin dann mit dem Zug nach Barcelona gefahren und von dort habe ich die Reise begonnen. Nur, ich glaube, das hatte ich vorher noch nicht gesagt. Welche Vorbereitungen habe ich getroffen? Also ehrlich gesagt war ich nicht brutal fit zu dem Zeitpunkt. Also ich war schon wesentlich fitter in meinem Leben, weil ja, man trinkt da gern mal ein Bier vielleicht während des Auslandssemesters. Und ja, also allgemein war ich nicht ganz so fit. Wie gesagt, ich war eigentlich recht regelmäßig joggen und habe ab und an Fußball gespielt. Aber also körperlich waren das eigentlich meine Vorbereitungen. Und ja, logistisch war es schon komplizierter. Also ich hatte ja meine ganzen Sachen für ein halbes Jahr da und mein Fahrrad hatte ich nicht da. Deswegen Laptop und so ein Kram habe ich eben, oder die Winterjacke habe ich Leuten mitgegeben, die mich besucht haben. Und den Rest habe ich dann am Ende per Post nach Hause verschickt. Genau, das Fahrrad hat mir meine Freundin, als sie mich besucht hat, als Übergepäck mitgebracht. Und dann habe ich mir einen Tag, bevor die Reise losging, noch ein Zelt gekauft. Und das waren eigentlich so die Hauptvorbereitungen neben der Routenplanung.
Jetzt würde ich über das Erasmus-Programm sprechen. Es bietet neben dem klassischen Austausch auch besondere Initiativen wie das Green Travel-Programm, das nachhaltiges Reisen fördert. Wie hat dieses Programm deine Entscheidung beeinflusst oder unterstützt?
Also beeinflusst hat das meine Entscheidung nicht. Ich wusste, dass es das gibt, war mir aber nicht sicher, ob da Fahrrad auch drunter zählt und habe mich dann erst im Nachhinein darum gekümmert. Also bin dann zur Hochschule gegangen und habe mal nachgefragt und die meinten dann, ja, das ist kein Problem. Und dann habe ich eben Rechnungen von Hotels etc. eingereicht und dann habe ich tatsächlich das Maximum, was es für dieses Green Travel Programm gibt, nämlich ich glaube es waren 112 Euro bekommen, also 50 Euro pauschal bekommt man und dann, wenn die Reise länger als normal dauert, kriegt man seinen Erasmus-Tagessatz für maximal 4 Tage und genau, das waren die 112 Euro. Das war dann nett im Nachhinein, aber wie gesagt, da habe ich mich erst im Nachhinein drum gekümmert.
Also es ist gut zu wissen, dass es Programme gibt, die umweltfreundliches Reisen unterstützen. Auch wenn sie vielleicht nicht den entscheidenden Einfluss haben. Planung der Route ist wichtig. Gab es bestimmte Routendetails, die du im Voraus geplant hast oder bist du eher spontan gereist?
Also ich hatte ein paar feste Punkte auf der Route. Eine Freundin, die ich in Madrid kennengelernt hatte, hatte mir schon einen Kontakt vermittelt am Comersee, wo ich übernachten konnte. Und auch in Österreich am letzten Tag sind mir Freunde entgegengeradelt, weil ein Freund von mir da eine Hütte hat. Deswegen wusste ich, dass ich an diesen beiden Punkten vorbeikomme. Und allgemein, ich wollte viel in den Bergen sein, deswegen bin ich auch nicht die direkteste Route gefahren, sondern erst in Spanien und Frankreich an der Küste, dann nach Italien, durch die Schweiz, Österreich und dann erst nach Deutschland. Und ansonsten muss man da mehr oder weniger spontan sein. Also es kann immer was passieren, man kann Platten haben oder andere Faktoren oder man kann nicht mehr. Deswegen weiß man nie genau, wie weit man kommt. Ich habe die Unterkünfte eigentlich immer am Tag selbst gebucht und da aber immer was bekommen. Genau, und sonst habe ich schon eine grobe Route gehabt und habe das dann eben in Tagesetappen geteilt. Es gibt auch so europäische Fernradwege, an denen bin ich auch viel entlang gefahren. Genau, also gewisse Planung schon, aber auch viele spontane Sachen.
Also eine flexible Planung gibt dir sicherlich die Freiheit, auf unerwartete Situationen zu reagieren, oder? Nun zur Ausrüstung. Welche Ausrüstung hast du für die Reise mitgenommen und wie hast du entschieden, was wichtig ist?
Also ich habe viel zu viel mitgenommen. Ich war 10 Tage unterwegs und hatte 2 große Gepäcktaschen an meinem Gepäckträger. Und also im Prinzip war es natürlich nur das Nötigste. Also ich glaube eine Garnitur Freizeitklamotten und Straßenschuhe und Badelatschen, dann eben Sportklamotten, Fahrradhosen, Erste-Hilfe-Zeug für Mensch und Fahrrad und dann andere Sachen wie Navi, Lichter sind natürlich auch wichtig, kleines Schloss, ein Zelt habe ich mir noch gekauft und Isomatte, Schlafsack hatte ich dabei. Aber wie gesagt, im Nachhinein, ich glaube es waren über 20 Kilo Gepäck, war es viel zu viel, weil man natürlich jedes Kilo merkt, was man mit sich herumschleppt oder fährt. Und in Frankreich habe ich dann auch nochmal ein paar Sachen in ein Paket gesteckt und nach Hause geschickt und dann war ich ein bisschen leichter unterwegs. Also die Straßenschuhe und die Badelatschen hatte ich dann nicht mehr dabei. Dann hatte man zwar nur noch die Fahrradschuhe, die ja diese nervigen Klick-Eisendinger haben, sodass man nicht wirklich laufen kann, aber das war mir dann in dem Moment egal.
Okay, super. Lass uns ein wenig über die Erlebnisse auf dieser Reise sprechen. Welche waren die schönsten und eindrucksvollsten Landschaften, die du auf deiner Reise gesehen hast?
Ja, also ich glaube, routentechnisch habe ich es ganz gut getroffen. Eigentlich waren alles Highlights. Also angefangen von der Costa Brava in Spanien, dann über die Pyrenäen, die Provence, wie gesagt, französisch-italienische Alpen, dann den Comer See entlang, nochmal durch die Schweizer und österreichischen Alpen und auch das Alpenvorland dann bei uns ist sehr schön. Deswegen kann ich mich gar nicht so entscheiden, aber ich glaube, wahrscheinlich war es die Provence, einfach aus dem Grund, weil ich da noch nie war und alle anderen Sachen zumindest schon mal kurz gesehen hatte davor. Und was immer schön war, auch eins der Highlights, würde ich sagen, dass auch als ich nicht mehr an der Küste war, immer irgendein Gewässer, also meistens Seen in der Nähe waren, wo man reinspringen konnte und das war immer eine schöne Abkühlung.
Diese Vielfalt muss die Reise wirklich besonders gemacht haben, aber sicherlich hast du auf einige Herausforderungen gestoßen. Gab es einen besonders herausfordernden Moment oder Abschnitt während deiner Reise? Wie bist du damit umgegangen?
Also ich habe mir am ersten Tag direkt einen kompletten Sonnenbrand zugezogen. Ich hatte nur so ein Unterhemd an, deswegen ganzer Rücken und Arme waren verbrannt. Das war dann die nächsten zwei Tage nervig. Also es war jetzt keine Herausforderung, aber war mir eine Lehre, sich noch öfter mit Sonnencreme einzuschmieren. Und in Frankreich gab es zwei Tage Dauerregen. Das war dann irgendwann auch nervig. Auf der anderen Seite, irgendwann ist man nass und dann hat man keinen Ausweg mehr. Weil nässer wird es nicht und dann ist es auch irgendwann egal. Genau, deswegen, also es waren eher so kleine Dinge und sportlich herausfordernd war dann, wie gesagt, erst italienisch-französische Alpen und dann nochmal in die Schweiz, also quasi zweimal über die Alpen, ich glaube innerhalb von drei Tagen, immer von 2000 Höhenmetern auf knapp 200 und dann wieder hoch. Also das war vor allem mit dem Gepäck auch herausfordernd, aber sonst ist eigentlich alles ganz glatt gegangen.
Okay, diese zeigen also, wie viele Durchhaltsvermögen und Anpassungsfähigkeit du hattest. Nun über die Übernachtung. Wie hast du unterwegs übernachtet und welche Unterkunft war dein Favorit?
Also ich wollte eigentlich viel campen. Mhm. Das gehört für mich irgendwie zu dem Abenteuer ein bisschen dazu. Und es ist natürlich auch viel billiger. Aber alleine Wildcampen hatte ich keine Lust, habe ich auch noch nie gemacht. Also irgendwo am Straßenrand oder im Wald oder so. Und dann habe ich festgestellt, dass die Campingplätze eigentlich genauso teuer sind wie Unterkünfte. Also man zahlt bestimmt 15, 20 Euro in den touristischen Gebieten noch mehr für ein 2x2 Meter Stück Wiese. Und für 30, 35 hast du dann auch eine Unterkunft bekommen irgendwo in der Pampa. Und hattest eben Dusche, Strom, alle Annehmlichkeiten, die man sonst nicht hätte. Deswegen habe ich tatsächlich nur einmal gecampt und sonst ja immer am selben Tag gebucht, was es gerade noch so gab. Und das war eigentlich sehr interessant. Also in Spanien habe ich in so einer alten Burg mal übernachtet. Das war umgebaut zu so einer Art Jugendherberge. Das war ganz cool. Und in Frankreich mal in so einem Bauwagen von einem Paar, den sie sich in den Garten gestellt haben, aber ganz nett ausgebaut. Also das war auch sehr cool. Und wie gesagt, am Comer See habe ich durch eine Freundin, die ich in Madrid kennengelernt hatte, bei ihrer Tante übernachten können. Und das war dann tatsächlich eine riesige Villa, direkt mit Steg und Seezugang am Comer See. Und dann durfte ich da im eigenen Gästehaus übernachten. Ich glaube, das war mein Favorite.
In einem solchen Abenteuer kann auch passieren, was wir nicht erwarten. Welche unerwarteten Begegnungen oder Erlebnisse hattest du auf der Strecke?
Also unerwartet waren die ein oder andere Begegnung mit gewissen Tieren, also viele Katzen und Hunde, aber also nicht knapp, aber die dann irgendwie auf die Straße rennen und dann gucken muss, dass man genügend Abstand hält und die nicht überfährt. Und ich glaube, die netteste Begegnung, das waren drei ukrainische Senioren, die auch auf Radreise waren und die hatten hinten an ihrem Gepäckträger die ganzen Flaggen der Länder, durch die sie schon gefahren waren. Und es waren viele Länder. Und die konnten weder Englisch noch sonst irgendwas. Und an einem Supermarkt habe ich den einen gefragt, ob er kurz einen Blick auf mein Fahrrad werfen könnte, während ich mir drin was gekauft habe. Hat er ja gesagt. Und als ich rauskam, waren seine zwei Kollegen auch da und haben mein Fahrrad begutachtet, weil die waren mit recht schäbigen, alten, klapprigen Rädern unterwegs. Also von dem her nochmal mehr Respekt als mit so einem Rennen- oder Gravelbike, wie ich es hatte. Da, ich glaube, sie wollten bis nach Portugal. Auf jeden Fall haben sie mir dann ein halbes trockenes Baguette geschenkt, was ihre Mittagsmahlzeit war. Und dann habe ich das mit denen gegessen und es war ein sehr trockenes Baguette. Vor allem hatte ich mich gerade schön im Supermarkt eingedeckt mit Schokolade und allem möglichen Kram, aber das wollte ich dann vor denen auch nicht auspacken. Auf jeden Fall haben sie dann mein Fahrrad bewundert und wir haben uns mit Händen und Füßen unterhalten und haben uns gegenseitig gut verstanden. Ansonsten hat mein Gepäckträger, weil mein Fahrrad hat eigentlich keinen Gepäckträger, aber mein Papa hat da irgendwie einen dran gebastelt, immer bei anderen Radreisenden die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil das ein bisschen abenteuerlich aussah, die Konstruktion aber super gehalten hat. Und da wurde immer der Gepäckträger bestaunt. Das hat auch zu vielen netten Unterhaltungen geführt, genau. Und ja, ansonsten unerwartete Begegnungen, also in Südeuropa. Klar, in den Bergen ist es anders, aber in Südeuropa habe ich nicht so viel Regen erwartet. Das gab Tage, wo es wirklich durchgeregnet hat. Das hat dann irgendwann an den Nerven gezerrt. Aber ja, wie gesagt, irgendwann ist man nass und dann wird es auch nicht schlimmer.
Also diese Begegnungen machen solche Reisen unvergesslich. Wir haben viel über die Schwierigkeiten gesprochen, aber ich habe noch eine letzte Frage dazu. Wie bist du mit den psychischen und mentalen Anforderungen der langen Fahrt umgegangen?
Also allgemein, die Route, man hat ja überall Infrastruktur und gerade wenn man, wie ich es gemacht habe, eigentlich in der Regel in irgendwelchen Unterkünften schläft, dann ist es quasi ja noch eine angenehme und komfortable Reise. Also das kann man, glaube ich, in anderen Ecken der Welt noch viel härter haben. Deswegen, ja, die Herausforderung war jetzt nicht so brutal. Dennoch gab es natürlich Stimmungstiefs, irgendwie, wenn man einfach keine Lust mehr hat. Und nach ein paar Tagen tun einem vor allem die Hände weh und der Rücken und der Hintern natürlich. Aber dann habe ich mich immer aufs Ende des Tages gefreut, vor allem auf ein schönes großes Abendessen. Und wenn es mal nicht geregnet hat, daran hat man sich auch erfreut, wenn dann die Sonne durchschaut und allgemein, also einfach die Landschaft, die eigentlich immer spektakulär war, an der konnte ich mich immer erfreuen, wenn ich nicht ganz so motiviert war oder an die nächste Trinkpause denken, dass sowas hat immer geholfen. Und natürlich auch, wenn man am Ende des Tages auf sein Navi guckt und sieht, ah okay, 180 Kilometer heute geschafft, das befriedigt einen natürlich auch. Der Gedanke an, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, schlimmer geht immer. Also ich hatte keinen einzigen Platten, ich habe mir nicht wehgetan. Es hat nichts krass wehgetan irgendwie, dass ich irgendwie, Knie tut die ganze Zeit weh. Also genau deswegen, also verhältnismäßig war das alles sehr gemütlich. Und gerade habe ich auch schon gesagt, das Kontrastprogramm nach eben dem Erasmus-Semester, dass man sich vor Augen führt, dass es cool ist, wie frei man gerade ist und dass man machen und tun kann, was man will. Klar, man muss irgendwie den ganzen Tag Fahrrad fahren, das schon, aber keiner sagt einem irgendwie, wie und wann und wo man Pause macht und so weiter und so fort. Genau, das waren eigentlich so die Motivatoren.
Okay, jetzt würden wir zu einem anderen Titel in unserem Gespräch übergehen, die Nachhaltigkeit. Was hat dich dazu bewogen, eine so nachhaltige Reise zu unternehmen?
Also auf jeden Fall persönliche Überzeugung, dass klar, mit dem Flugzeugreisen ist gemütlich und so weiter und so fort, aber so normal das heutzutage geworden ist, dann ist eigentlich, klar, in Deutschland sind wir sehr privilegiert, aber ein Großteil der Deutschen, für die ist es komplett normal, in Urlaub zu fliegen, 1 bis 2 Mal im Jahr, also für einen gewissen Anteil, und dem etwas entgegenzusetzen, das war auf jeden Fall eine Motivation. Daneben natürlich auch der sportliche Ehrgeiz. Also man hat ein Ziel vor Augen, ein sportliches, und auf das wirkt man jeden Tag hin. ebenso sich aufs Nötigste zu reduzieren. Also wie gesagt, bei mir eher die komfortable Variante, aber trotzdem mit sich an den einfachen Dingen des Lebens erfreuen und damit auch zurechtzukommen. Und für mich ist es eigentlich die perfekte Kombination. Also wie gesagt, ich treibe Sport. Irgendwie lote ich auch ein bisschen meine Grenzen aus und arbeite kontinuierlich auf ein Ziel hin. Und wie gesagt, es ist nachhaltig und man kann die ganze Zeit schöne Landschaften entdecken.
Okay, kannst du mir vielleicht erzählen, wie die Reise deine Sichtweise auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliches Reisen verändert hat?
Also mir hat es gezeigt, dass mit genügend Zeit das auf jeden Fall eine Option ist. Also es muss ja nicht gleich bis nach Spanien sein, aber man kann auf jeden Fall längere Distanzen auch an mehreren Tagen mit dem Fahrrad zurücklegen und das klappt eigentlich wunderbar. Und ich glaube, hier bekommt dem Motto, der Weg ist das Ziel, so rum, dem kommt eine ganz neue Bedeutung zu. Genau, ich glaube, ich werde auch in Zukunft auf jeden Fall mehr Bus und Zug und so fahren, weil man muss nicht immer so weit weg. Hier bei uns in der Nähe gibt es auch viele schöne Sachen. Und ja, das hat so meine Sichtweise vielleicht ein Stück weit verändert, genau.
Es ist beeindruckend zu hören, wie deine Reise dich dazu inspiriert, zukünftig umweltfreundlicher zu reisen. Welche persönlichen Erkenntnisse oder Veränderungen hast du auch durch die Reise gewonnen?
Also wie gesagt, ich denke, sich ein Stück weit auf eine Sache zu konzentrieren und dann auch zu verfolgen, bis es erledigt ist, auch wenn es manchmal Durststrecken gibt, das habe ich auf jeden Fall irgendwie gelernt. Und ja, auch die Freude an den kleinen Dingen, wie ich schon gesagt habe, vor allem bei mir die Landschaft und mit dem zurechtzukommen, was man so hat. Wenn man das irgendwie ein bisschen sich aneignet, dann ja, hat man es einen Ticken leichter.
Nun mal ehrlich, würdest du eine ähnliche Reise wieder machen oder weiterempfehlen? Warum oder warum nicht?
Ja, definitiv. Also es gibt schon genug Pläne. Ich möchte eigentlich dieses Jahr gern nach Slowenien oder in Slowenien reisen mit dem Fahrrad, weil du da auf recht kleinem Raum sehr viel verschiedene Landschaften und spektakuläre Landschaften hast. Und ja, also Europa mit dem Fahrrad entdecken ist auf jeden Fall auf dem Plan.
Interessant. Okay, nach der Reise, wie hat sich deine Rückkehr nach München nach diesem Abenteuer angefühlt?
Ja, es war natürlich cool, vor allem, weil ich eben ein halbes Jahr weg war. Und wie gesagt, am letzten Tag sind mir 5 Freunde und mein Papa war auch noch dabei mit dem Fahrrad entgegengefahren, die mich eben in Österreich abgeholt haben. Und wir sind dann zusammen nach München gefahren und sind zur Familie von meiner Freundin. Und da gab es dann ein kleines Fest mit der Familie und eben den Freunden. Und ja, auf der einen Seite war es schön, nach einem halben Jahr nach Hause zu kommen. Auf der anderen Seite war es auch schön, diese Reise ohne irgendwelche größeren Probleme geschafft zu haben und wieder daheim zu sein.
Welche Reaktionen hast du von Freunden und Familie auf deine Reise bekommen?
Ja, also ein bisschen stolz war ich auch und von allen sehr positiv. Ich glaube, die Eltern waren froh, dass ich es ohne Blessuren geschafft habe. Genau.
Es ist toll zu hören. Nun kommen wir zu den zukünftigen Plänen. Was sind deine nächsten Pläne, sowohl akademisch als auch persönlich?
Ja, akademisch, also ich schreibe, wie gesagt, gerade meine Bachelorarbeit. Und bin hoffentlich dieses Semester damit fertig und dann werde ich im Sommer nach Hamburg ziehen, um da im Master zu studieren und sonst immer viel Fahrrad fahren.
Also denkst du, dass du auch in Zukunft viel von solchen Abenteuer unternehmen wirst? Und wenn ja, welche hast du im Kopf, außer was du gesagt hast?
Ja, also ganz konkret noch nichts. Ich glaube aber, ab Hamburg kann man auch viel entdecken, vielleicht in Skandinavien. Nordkap ist auch eine schöne Herausforderung, wenn auch ein bisschen weiter. Genau, also.
Also ich bin mir sicher, dass viele Menschen gerne eine solche Erfahrung machen würden. Und ich gehöre auch zu Ihnen. Ich wünsche dir von Herzen viel Spaß und Erfolg.
Dankeschön.
Und zum Schluss, welche Ratschläge würdest du anderen Studierenden geben, die ein ähnliches Abenteuer in Erwägung ziehen?
Ja, man kann sich einfach mal auf dem Fahrrad setzen und losfahren. Also man braucht nicht viel. Einfach mal machen. Und zumindest bei mir war es so, dass man dann, wenn man klein anfängt und sich immer weiter steigert, schnell in den Bann gezogen wird und dann ja die Sicht aus der Perspektive eines Fahrradfahrers entdeckt und da Spaß dran findet.
Okay, vielen Dank, Tom, für deine inspirierenden Einblicke und Erlebnisse während dieser Podcast-Folge. Deine Reise von Madrid nach München per Fahrrad ist wahrlich beeindruckend und lässt uns über die Möglichkeiten und die Bedeutung nachhaltigen Reisens nachdenken. Vielen Dank.
Gerne.
An unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge der Hochschulkiste.